Ich war in der Bibliothek und habe meinen Penis ins Guinness-Buch der Rekorde gelegt.
Couple Off,
der Podcast.
Mit Matthias Renger
und Iris Gavritsch.
Folge 39.
Limits.
Du bist in einem perfekten Zustand, eine Folge aufzunehmen, ne?
Oh mein Gott. Ich habe heute bis 4 Uhr morgens gearbeitet. Dann habe ich bis 5 gebraucht, um überhaupt einzuschlafen. Und ja, um 7 war ich wieder wach. Ich habe viel Kaffee getrunken. Ich bin sehr gut drauf.
Das war alles nur zur Vorbereitung auf diese Folge, weil du experimentieren wolltest, was passiert, wenn du deine Grenzen überschreitest, ja?
Ja. Genau, das war das Selbstexperiment. Der heißt nicht Harald Junke, ne? Der immer diese...
Der hat aber sicherlich auch das Selbstexperiment, ein lebenslanges Selbstexperiment von Harald Junke.
Wie heißt denn der von ProSieben, der das immer macht?
Der immer Selbstexperimente macht? Ja, der Jumbo?
Der hat sich doch auch Botox spritzen lassen und hat
gekifft.
Ich
weiß, wen du meinst. Ja, sowas wie Günther Wallraff. Ja, genau.
Nicht
ja.
Junke.
Ja.
Ich bin heute ein Jenke. Ich bin Grenzgänger.
Ja. Weißt du, womit du mich richtig zum Lachen gebracht hast, als du mir von deiner seltsamen langen Nacht erzählt hast?
Ja, dass ich versucht habe, um 4 Uhr morgens, um runterzukommen, damit ich schlafen kann,
ja,
nochmal vor Nachrichten zu gucken.
Wie fertig muss man sein, um überhaupt auf die Idee zu kommen?
Das war die beschissenste Idee, die ich seit langer, langer Zeit hatte.
Kann ich bestätigen.
Ich war einfach körperlich fertig, weil ich hatte an dem Tag von 9 Uhr morgens schon gearbeitet und dann ging das bis 4 Uhr nachts. Und dann auch noch sich zusätzlich mental, weil um 4 Uhr morgens ist man nicht in einer guten Verfassung und das haben wir schon mal im Podcast erklärt.
Ja.
Können wir bitte noch?
Nein, wir machen weiter. Das musst du wirklich raus.
Nein, das musst du raus, um Gottes Willen. Das bleibt doch nicht drin.
Uah. Das ist richtig eklig. Putz dir mal die Zähne.
Nein,
trink was. Und dann würdige die Menschen, die uns bei diesem Podcast zuhören, mit ein bisschen Anstand. Das bleibt drin, Iris, natürlich. Nein. Das ist perfekt.
Ich schäme mich in Grund und Boden.
Es passt. Du bist einfach auch da grenzüberschreitend. Es ist alles schon im Thema. Falls es alles zu wenig lustig wird, diese Folge heute, hatte ich mir so ein bisschen Sachen überlegt, die ich dir erzählen kann, um dich aufzuheitern. Aber es ist absolut nicht nötig. Ich hatte sogar einen Witz, wo ich gedacht habe, vielleicht...
Hey, komm, erzähl mir den jetzt. Ich bin in einer guten Verfassung. Ich sag dir das. Ich lache.
Ja.
Ist zu 99. Guck mal, ich lache jetzt schon.
Ja, genau.
Ich bin so am Ende, dass ich einfach nur noch lache.
Okay, dann kommt hier ein grenzüberschreitender Witz. Mein Penis. Das war noch nicht der Witz. Das ist voll gemein, den schon als Witz zu bewerten. Moment. Hier, pass auf, hier kommt er.
Ja.
Mein Penis, hier kommt er. Ne?
Oh Gott, das ist so schlecht.
Es ist wirklich schlecht, aber das war ja immer noch nicht. Also,
okay.
Mein Penis war mal im Guinness Buch der Rekorde, bis die in der Bibliothek gesagt haben, nehmen Sie ihn bitte da raus.
Ich verstehe den gar nicht.
Ich war in der Bibliothek und habe meinen Penis ins Guinness Buch der Rekorde gelegt. Das ist der Witz.
Ach so.
Grenzüberschreitend.
Ah, hast du den selber erfunden?
Nee, habe ich gestern auf TikTok gehört. Da habe ich gedacht, komm, der passt doch zum Thema.
Okay.
Den bringe ich. Aber wie immer, über den Witz selbst, über die eigentliche Pointe, musst du nicht annähernd so lachen, wie über den ganzen verkackten Weg dahin.
Ich bin komplett am Ende.
Ja, das letzte Mal, dass du so durch warst, war, als du deine erste Impfung hattest.
Oh, stimmt.
Da warst du auch schon über deine Grenzen gegangen, genau wie heute. Und damit zeigst du, finde ich, dann wieder den Respekt und den Anstand gegenüber allen, die diesen Podcast hören und machst wieder gut, was du vorhin mit deinem... an Anstandslosigkeit an den Tag gelegt hast.
Ich atme heute voll schwer. Hört man das eigentlich dann in der Aufnahme? Weil ich die ganze Zeit, ich muss auch die ganze Zeit kurz vom Mikro weg, weil das so vom Lachen, ne? Ich bin ganz aus der Puste. Okay.
Hast du noch was über deine Woche zu erzählen oder wollen wir ins Thema?
War beschissen. Nee, war schon, die Woche war wie immer. Privat ist alles gut. Ich kann mich doch nicht beschweren. Ich kann mich über nichts beschweren.
Na gut, dann grätsche ich dir einfach rein als grenzüberschreitendes Verhalten.
Das Thema
Limits. Matthias, ich habe eine Frage. Warum machen wir heute die Folge Limits?
Ich habe ja eine Liste mit Themen und Limits steht da schon lange drauf, weil bei allem Möglichen, also zum Beispiel auch als wir über Shitmoves gesprochen haben, da kam das auch immer wieder, auch Feedback, das wir bekommen haben. Was tut man eigentlich dagegen? Wie grenzt man sich gegen manipulatives Verhalten ab und so? Also dieser Folgenname ist eigentlich schon lange so bei mir auf dem Schirm. Aber wir haben eine E-Mail bekommen. Ich lese sie mal kurz vor. Liebe Isi,
Das lassen wir auch drin. Damit nicht immer nur Matthias so professionell rüberkommt.
Ja, genau.
Das ist, wenn ich mit dem zu zweit bin und die Mikros sind nicht an, das ist ganz auf.
Iris, wollen wir Podcast aufnehmen? Und dann, sobald das Mikro angeht, hallo.
Ja.
Also, liebe Iris, lieber Matthias, seit ich mir die Folge Putin Games angehört habe, musste ich an Paul Watzlawicks. Scheiße, wir sind so pubertär heute. Also, an Paul Watzlawicks Axiome der Kommunikation denken. Mein Gedanke hängt wohl schon am ersten Axiom. Man kann nicht nicht kommunizieren. Vielleicht lässt sich anhand dieses Prinzips gut erklären, wie Putin seine Macht über die Jahre ausgeweitet hat. Denn es ist ein bedeutsamer und starker Moment, wenn jemand auf eine Scheißaktion keine Reaktion erfährt, denn sie erfährt dadurch Legitimation. Das Prinzip greift auch stark in der Erziehung und Sozialisation. Wenn Eltern beobachten, wie ein Kind beispielsweise ungefragt Süßigkeiten nimmt und sie dazu nichts sagen, weiß das Kind, aha, ist also in Ordnung, kann ich wieder tun, kann ich auch mal mit anderen Sachen versuchen. Und jedes Elternteil weiß, wie schwer es ist, zurückzurudern und nachträglich nochmal Regeln einzuführen. Mir scheint, Putin macht von diesem Prinzip im ganz großen Stil Gebrauch und durch Nicht-Kommunikation erfährt er nicht nur Duldung, sondern sogar Legitimation. Legitimation durch Schweigen. Sieht mir nach einem Baustein seiner Machtausweitung aus. Wenn eine Person einen stundenlang warten lässt, geht man nach einer gewissen Zeit und spricht es später an, zieht Konsequenzen. Vielleicht wäre auf politischer Ebene ein öffentliches Statement angemessen. In jedem anderen Kontext würden wir von toxischen Beziehungen sprechen, wenn jemand sich so etwas gefallen lässt. Wenn wir höflich oder duldend mit jemandem sind oder sogar eine Beziehung mit jemandem eingehen, weil er eine Waffe in der Hand hält, bleiben wir dennoch in Gefahr und die Person bekommt immer mehr Macht über uns. Die einzige Option, solchen Moves zu begegnen, ist mit zeitnaher, klarer Kommunikation und deutlichem Handeln. Das sollte man über Süßigkeiten hinaus bedenken. Liebe Grüße und danke für euren großartigen Podcast. Ich lese jetzt die Biografie von Gandhi. Anna. Also vielen lieben Dank, Anna, für diese großartige E-Mail.
Die war fantastisch.
Die hat uns 20 Minuten hin und her abgenommen und einfach schon auf den Punkt gebracht, worum es geht.
Ich habe von einigen auch Nachrichten bekommen zu der Folge Putin Games, wie sie gehandelt hätten. Nehmt es mir nicht übel, ja, aber teilweise habe ich schon Tränen gelacht bei der Vorstellung, wie man so auf Putin reagieren würde.
Wir zeigen euch mal ein Beispiel.
Also es besteht natürlich die Möglichkeit, dass er einen dann weiter ignoriert oder da gar nicht drauf eingeht, aber theoretisch könnte man sowas sagen wie, Entschuldigung, Herr Putin, gegebenenfalls haben Sie dann noch meinen Ring in Ihrer Tasche. Hups, wie ist das denn passiert? Oder Ihr Bodyguard hat da, glaube ich, gerade unsere Glaskalaschnikow rausgetragen. Wir hätten den Wodka gern wieder. Also Menschen, die so agieren, das ist ja nicht nur Putin, es gibt ja durchaus auch Menschen im realen Umfeld von Normalsterblichen, sage ich mal, die ähnlich agieren. Und wenn man die Leute darauf anspricht und sie irgendwo sich darauf beziehen müssen, dann klären sich solche Situationen tatsächlich etwas unangenehm, aber sie klären sich auch auf.
Entschuldigung, Herr Putin.
Sie haben da etwas.
Gegebenenfalls. Okay, wir sind auch gerade ein bisschen gemein. Das ist jetzt natürlich rausgepflückt aus nicht nur einer Sprachnachricht. Sie hat mehrere dazu geschickt und das ausführlich erklärt. Aber trotzdem, dieser Moment ist ja entscheidend. Wie klingst du, wenn du jemandem eine Grenze aufzeigen möchtest?
Und das ist zu nett.
Also allein sich dafür zu entschuldigen, dass man es tut.
Ja.
Man kann nicht kommunizieren. Kommuniziert, dass man sich schuldig fühlt dafür, dass man es überhaupt tun muss.
Und das fand ich voll spannend. Das war so 2018, 2019. Wo du mich darauf hingewiesen hast, dass ich mich zu viel entschuldige in meinen E-Mails.
Ja, stimmt.
Mir ist das nie aufgefallen. Und dann ist uns aufgefallen im Team, dass die Frauen sich die ganze Zeit in den E-Mails entschuldigen.
Yep.
Und die Männer nie. Und dann bin ich die ganzen Kundenmails durch und habe das wirklich gesehen. Alle Frauen haben sich entschuldigt,
ja.
Die Männer nicht. Und ich dachte, hä, das kann doch nie im Leben so ein Klischee sein. Aber ja, ist es.
Ich neige als Mann eher dazu, untypisch zu sein. Und auch eher manchmal ein bisschen vorsichtig zu sein und halt dieses Missverständnis von Höflichkeit. Sich zu entschuldigen, wo man es nicht muss, hat nichts mit Anstand zu tun und nichts mit Höflichkeit, sondern mit sich klein machen und mit einem wenig erfolgsversprechenden Zugang zum Grenzen setzen.
Das war für mich ein kompletter Life-Changer, als ich das irgendwann mal verstanden habe, dass meine Art, höflich zu sein, mich absolut klein macht, weil ich die ganze Zeit nur damit beschäftigt bin, bloß total vorsichtig zu sein, damit sich keiner jetzt in irgendeiner Form angegriffen fühlt.
Also ich möchte es auch, glaube ich, wirklich nochmal betonen, das ist keine Sache, wo wir jetzt hier aufmachen, Frauen sind so und Männer sind so nicht, aber die Tendenzen sind schon feststellbar.
Ja.
Also ich hatte früh im Internat, ne, ich hatte immer einen Erzieher, der einfach in mein Zimmer gekommen ist, ohne zu klopfen. Und da habe ich schon entschieden, okay, das ist für mich ja völlig unsinnig, ihn darauf anzusprechen und mich zu entschuldigen. Entschuldigung, Herr Schnittger, würden Sie bitte klopfen? So. Habe ich aber nicht gemacht. Meine erste Reaktion war tatsächlich damals, dass ich, wenn er reinkam und sich hingesetzt hat bei mir und mit mir reden wollte, dass ich ihn unterbrochen habe und gesagt habe, herein.
Ja, also bist du auch heute bei.
Ja, genau.
Echt so.
Ist aber eine Form von passiv-aggressiv auch, ne?
Ja, also, aber ich finde es nicht so schlecht, wenn du das machst.
Es hat aber nichts gebracht.
Mhm.
Man muss auch gucken, wen man vor sich hat. Der war jetzt so nuancenstumpf, um das Wort hier mal ein bisschen zu beleben. Der hat es gar nicht gemerkt, dass ich ihm damit gerade was signalisieren will.
Der hat sich einfach gedacht, du bist ein totaler Weirdo.
Ja.
Dann
ja,
da viel zu spät.
Ja.
Ne?
Und ich glaube aber, so wäre Putin auch. Und so sind viele Leute, die einfach extrem grenzüberschreitend sind, dass die entweder so tun, als würden sie nicht verstehen, dass du gerade etwas signalisierst, oder sie verstehen es einfach wirklich nicht, weil das so drin ist im System. Man muss die Leute so explizit darauf hinweisen.
Oder sie gehen einfach drüber. Ich glaube.
Ja, das meine ich ja.
Was meinst du, ne?
Ja, da, genau das meinte ich. Dass sie
hast du gemeint, ne?
Ja, Iris, das meine ich. Entweder sie tun, als würden sie dich nicht verstehen, oder sie verstehen dich wirklich nicht und gehen einfach drüber, über deine Grenze.
Ja, ja. So, was ist der nächste Punkt?
Willst du heute einfach Punkte abarbeiten?
Ich glaube schon. Aber ich habe viel Spaß heute irgendwie. Ich freue mich gerade, einen Podcast aufzunehmen.
Es macht tatsächlich mehr Spaß, wenn du nicht ganz fit bist, Iris.
Was?
Kannst du das nicht öfter machen? Ja. Einfach die Nacht durchmachen, bevor wir aufnehmen?
Ich habe jetzt mal so über meine Grenzen nachgedacht.
Mhm.
Und ich übergehe ständig meine Grenzen in Sachen Arbeit und so. Ich verstehe nicht, was da mit mir los ist.
Bist du ein Workaholic?
Ich würde eigentlich sagen, nee.
Mhm.
Weil ich das irgendwie auch peinlich finde, wenn man das ist.
Das ist für dich ein Image-Ding.
Ja, ich finde das nicht gut.
Kommt nicht gut, ne? In der Vita.
Nee, ich finde das irgendwie, das ist so uninspirierend. Ich finde das auch immer langweilig, wenn Leute mir erzählen, oh, ich habe so viel gearbeitet, ne, habe ich wieder das gemacht. Und ich hasse das, wenn ich anfange so zu reden, weil ich selber mich langweilig finde. Ich finde es auch nicht gut, dieses nur derjenige, der am meisten arbeitet, ist am meisten wert. Gedanke. Das ist totaler Blödsinn. Und ich habe das wirklich ganz lange richtig intensiv gespürt. Als ich meine Phase hatte, wo ich nicht so leistungsfähig war, wegen dem Herz, das waren ja so ein paar Monate, das waren glaube ich so 6 Monate, wo ich einfach wirklich nicht richtig auf der Höhe war. Da habe ich mich auch selber voll unattraktiv gefühlt und wie so ein Mensch, der nicht dazugehört.
Ja.
das ist einfach auch ein dummer Gedanke irgendwie.
Und der ist aber halt nicht einfach ein loser Gedanke, der einem irgendwann mal kommt, sondern das ist eine Kultur.
Genau.
Und die gibt es in vielen Branchen, an vielen Arbeitsplätzen, im Theater halt wirklich auch. Das ist richtig extrem dort. Guck mal, ich habe dich von Anfang an, seit ich dich kenne, in einer Führungsposition beruflich erlebt. Also auch schon bevor wir Arouse hatten, wenn du mir erzählt hast, dass du Verantwortung für dein Team hast. Du hast mir von Anfang an was erzählt, das mich total beeindruckt hat, nämlich, dass du sogar brauchst, dass Leute, die in deinem Team arbeiten, dir von sich aus kommunizieren, hier ist mein Limit, ich schaffe nur das und das, damit du besser arbeiten kannst, damit du besser den Überblick behältst, wem du eigentlich was geben kannst und was nicht. Und ich habe ja zurzeit, das kriegst du ja mit, ich habe ja eine Freundin noch aus Schauspielschulzeiten, die mir gerade erzählt, die ist am Theater und das ist das komplette Gegenteil bei ihr. Die ist nicht nur am Limit, die ist längst weit, weit drüber und also wirklich ohne Übertreibung, die braucht dringend psychiatrische Behandlung deswegen. Und sie geht damit zu ihrem Intendanten und wird gemobbt dafür. Und wird verarscht. Der guckt noch, wie er dann halt, dass er ihr weniger zahlen muss und so. Das ist da die Kultur. Das ist heftig.
Ich frage mich das jedes Mal, was ist da los in deutschen Theatern? Weil als Außenstehender hat man ein ganz anderes Bild davon. Da heißt es ja immer, die Kulturbranche, sie ist so toll. Jeder möchte dort arbeiten. Und immer wenn ich dann die Leute kennenlerne, die dort arbeiten oder in irgendwelchen Führungspositionen dort sind, denke ich mir, ey, das ist so rückständig. Und dann wollen diese Leute mir was von Fortschritt erzählen. Da wollen diese Leute mir etwas von Kultur erzählen.
Die sind die kulturelle Avantgarde. Aber also nicht, dass jetzt irgendwer sich hier zu Unrecht angegriffen fühlt. Wir schmeißen halt auch gerade alles in einen Topf. Ne? Es gibt sicherlich gute Beispiele.
Ja, gibt's auch. Aber ich meine jetzt gerade die Negativbeispiele, die dann meinen, sie könnten herausragende Kultur machen. Und es gehört ja irgendwie mit dazu.
Ja.
Und was ich auch immer so krass finde in der Theaterbranche, dass man bis zum Limit arbeitet und dass es zum guten Ruf gehört, dass man irgendwann mal Suizidgedanken hat. Das ist krank.
Kann man sich in die Vita schreiben. Ja.
Das
Soft Skills. Jonglieren, Suizidgedanken.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Aber Matthias, so Grenzen kommunizieren. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich finde das ein sehr schwieriges Thema. Weil das machst du ja nicht von heute auf morgen. Ich sehe das jetzt auch bei Instagram, dass ganz viele in ihren Stories sagen, wie man sie anschreiben soll, wie man sie ansprechen soll. Und sie versuchen so dann ihre Grenzen zu setzen und zu sagen, also so ein bisschen so ein Regelwerk zu formulieren. Finde ich alles gut, dass wir dafür sensibler werden. Aber ich kann jetzt schon sagen, kommunikativ ist das Bullshit.
Kannst du dir vorstellen, dass Putin seine Pronomen angibt?
Ich meine nicht die Pronomen. Das ist gar nicht so mein Thema.
Erzähl mal, was du meinst.
Die Pronomen, alles, das ist alles fein. Und das, also ich respektiere das zum Beispiel. Ich hab da gar keine leidenschaftliche Meinung dazu.
Ja, warum auch?
Aber was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn Leute dann schreiben, bitte schreibt mir nicht zu viel, sondern wenn ihr mir schreibt, dann bitte nur so und so viel. Oder bitte nimmt nur Reaction-Emojis, weil das ist gut für meine Reichweite und das und das.
Hey, das machen wir heute am Schluss. Da erklären wir auch die Regeln, wie man unseren Podcast am besten liked und teilt und kommentiert.
Ich weiß, dass das oft gut gemeint ist, dass man so ein bisschen kommuniziert, wie man es gerne hätte und was man bräuchte und so. Aber beim Grenzen setzen ist ja die große Kunst, dass man ja noch sein Gegenüber mitnimmt. Das ist viel zu einfach, wenn man seine Grenzen einfach nur so kommuniziert. Auch noch in einem schlechten Ton.
Ja.
Ich will das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Damit musst du jetzt klarkommen.
Naja, ich weiß nicht, ob es einfach ist.
Matthias, es ist ganz kurz, ja. Weil ich weiß, wir können alles das Positive darüber nennen, weil dann geht's dir besser und dann hast du das und dies. Und wir kennen das alles schon, weil wir haben das schon von 20.000 Coaches auf Instagram, LinkedIn und was weiß ich nicht was und YouTube gehört, ja. Mir geht's aber um Folgendes. Wenn du nicht einen guten Ton triffst und nicht ein bisschen empathisch beim anderen bleibst, dann bist du ja voll eine Zielscheibe. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
also,
voll.
Du offenbarst ja damit, was dir nicht angenehm ist. Also nicht angenehm.
Ja. Oder wo du verletzlich bist, wo du verwundbar bist.
Genau, das meinte ich. Nicht angenehm, verwundbar. Das ist ein bisschen schwierig heute mit der Sprache.
Jetzt habe ich aber die Frage, Iris. Mhm. Glaubst du, ist es besser, wenn man seinen Ton überhaupt nicht hinkriegt und sich dann so angreifbar macht? Ist es dann besser, seine Grenzen nicht zu ziehen oder so?
Ich glaube, das hängt total davon ab, was du für ein Typ bist. Ich habe zum Beispiel jetzt die Woche mit einer Autistin viel geschrieben. Mhm. Und die war mega lustig. Die hat mir ganz deutlich gesagt, was sie mag, was sie nicht mag.
Ja.
Und das war so charmant und zauberhaft, mhm, wie sie es kommuniziert hat, dass ich wusste, die kommt damit gut klar.
Ja.
Mit dieser Klarheit. Aber wenn du jetzt ein ganz anderer Typ bist, wenn du zum Beispiel in den Raum reinkommst und sofort alle anderen Menschen spüren kannst, mhm, weil du so ein sehr empathischer Typ bist, und dann sagst du deine Grenzen in einem schlechten Ton und spürst, dass das jetzt gerade nicht so gut in dem Raum ankommt, dann fühlst du dich ja automatisch auch noch schlechter,
ja,
weil du jetzt nicht den richtigen Ton getroffen hast. Und das stresst dich dann noch mehr und dann bist du in einem schlechten Kreislauf.
Ich finde das ein super Stichwort auch mit der Autistin, weil ich glaube, ich habe das schon oft bei Menschen mit Autismus bemerkt, dass die eine Sache machen, von der wir uns was abschneiden können. Und ich würde es mal mit einem Beispiel anschaulich machen, worum es eigentlich geht. Erstmal, wie nimmst du mich wahr? Was ist für mich eine Grenze? Was ist etwas, was ich wirklich nicht gerne mag? Hast du da
Dummheit.
Was? Dummheit. Da kann doch jemand nichts für.
Boah, Matthias, du bist echt schwierig. Du lässt ja viel zu. Gewalt?
Das ist keine Grenze, das kann man gerne machen bei mir. Gar kein Thema.
Nein. Was ist denn bei dir eine Grenze? Beleidigung. Aber da, selbst da bist du, also du findest es ja manchmal auch ein bisschen nicht gut, aber...
Die steht drauf, ja, mir zu sagen.
Nein, um Gottes Willen. Aber da kommst du in Fahrt, wenn dich jemand beleidigt. Das meine ich. Du bist nämlich so einer. Wenn jemand anderes offenbart, wo er verletzlich sein könnte,
ja,
dann ist es dein Einfallstor.
Du meinst, dann nutze ich das aus und greife die Leute an ihrer verletzlichsten Stelle an?
Nur wenn sie dich vorher angreifen.
Ah, okay. Ja, gut.
Werbung. Ich bin Agent Eco so dankbar. Dieser nachhaltige und starke Reiniger ist ein Gamechanger, ja, weil er dich dazu gebracht hat, endlich mal das Bad zu putzen.
Hey, da muss ich sofort protestieren. Ich habe, also als ob das erste Mal wäre, dass ich das Bad geputzt habe. Habe ich schon oft gemacht.
Du hast es so lieb mit so einer Leidenschaft gemacht.
Okay, das stimmt.
Wir haben ja die Produkte ausprobiert.
Ich. Das ist nämlich der Punkt. Ich weiß, warum du so dankbar bist. Nur ich habe damit geputzt.
Ey, die sind so schön, die, ja, Flaschen.
Und die duften.
Ja, die riechen richtig gut. Das ist mir ja persönlich sehr wichtig.
Wenn ich putze. Es hat einfach wirklich riesen Spaß gemacht, die zu benutzen. Nicht nur, weil die duften, nicht nur, weil es was Neues ist. Allein das ist bei mir auch immer schon so ein Motivator, was Neues auszuprobieren. Sondern weil du dabei ja auch die ganze Zeit die Vorteile siehst und in der Hand hältst.
Die Produkte sind zum Beispiel vegan, mikroplastikfrei, phosphorfrei und das schützt unsere Gewässer.
Und überhaupt den Vorgang fand ich auch schon richtig gut. Das sind so kleine Beutel, da drin sind Refill-Konzentrate, die mischst du in eine Flasche und füllst den Rest mit Wasser auf. Dann schüttelst du es und kannst loslegen und dadurch hast du halt einfach weniger Plastikmüll, weniger Transportgewicht bei dem, was die uns geschickt haben. Das war ja ein richtig leichtes Paket, ne?
Ja.
Die Sprühflaschen waren natürlich auch drin. Die Flasche selbst ist aus 100% recyceltem Plastik. Der Sprühkopf aktuell aus noch 47%. Recyceltem Plastik. Muss so sein, damit die Funktionsfähigkeit nicht eingeschränkt ist.
Für dieses Top-Angebot, was wir euch da jetzt präsentieren, haben wir einen Code. Und zwar COUPLE15.
COUPLE15. Buchstaben alle groß geschrieben.
Den könnt ihr jetzt auf agenteco.de einlösen und 15% sparen.
Alle Infos dazu findet ihr auch wie immer in den Shownotes.
Das war Werbung.
Aber ich meine jetzt eher, okay, vielleicht suche ich mal selber kurz nach was, weil ich will ein Beispiel machen.
Mhm.
Etwas, das ich wirklich nicht mag und wo ich sagen würde, das ist eine persönliche Grenze für mich.
Mhm.
Oh, ich habe eine Idee. Es ist jetzt keine Grenze, die bei mir persönlich schon überschritten wurde. Aber ich habe meiner Mutter diese Woche erzählt, dass wir die Folge Couple of Limits aufnehmen. Und sie hat mir eine Sprachnachricht erzählt von etwas, das sich bei ihr durch die letzten Jahre ihres Lebens ein bisschen zieht.
Okay.
Ich spiele mal ihre Nachricht vor.
Als ich hier in der Wohnung eingezogen bin, in die Wohnung des Vermieters, der eben im selben Haus wohnt, hatte er überhaupt keine Scheu, in die Wohnung zu kommen, auch mit seiner Frau. Er hatte den Schlüssel immer in der Hosentasche. Er betrachtete meine Wohnung immer noch als seine Wohnung. Er ging auf den Speicher und seine Frau meinte, sie hätte gesehen, dass ich da meine alten Steuerbescheide hätte. Die könnte ich doch entsorgen und meine Kontoauszüge wären da. Da könnte sie mir dabei helfen. Sie würde ihre immer nach der Lektüre sofort wegwerfen. Ich war empört. Ich war wirklich empört, dass sie da auch noch nicht mal ein schlechtes Gewissen hatten. Und sie gingen auch so in die Wohnung, wenn ich nicht zu Hause war, bis ich dann zumindest in einer Zwischentür ein Schloss eingebaut habe. Ansonsten sind es nette Leute. Am Samstag waren sie zum Kaffee trinken hier und wir haben uns gut verstanden.
Wir können darüber kurz reden, dann machen wir gleich das Beispiel. Man kann leicht folgen, weil das ist jetzt was, woraus ich hier ein Beispiel für eine Tonalität gleich ziehen will. Aber also dieses Zwischenschloss, das sie eingebaut hat, das ist nur eine Reaktion. Wir haben ganz viel gemacht. Ich habe mit ihr zusammen auch eine Kamera installiert, die mit Bewegungsmelder dann funktioniert, dass sie von überall, wenn sie auch mal woanders ist oder so, eine Benachrichtigung aufs Handy bekommt, wenn gerade jemand reingeht. Und dass sie von überall mit der Person dann durch die Kamera, durch einen Lautsprecher sprechen kann. Was machen Sie in meiner Wohnung?
Ich würde ausrasten, ja, wenn das bei uns passieren würde.
Und weißt du, was der macht, wenn sie ihn darauf anspricht, wenn sie versucht, das zu klären?
Was macht der?
Der lässt es so dastehen, also die Formulierung ist immer, was trauen Sie mir zu? Was unterstellen Sie mir?
Der Klassiker.
Ne? Und ich glaube, hier ist ein Problem und ich würde jetzt gerne dieses Beispiel konstruieren, wo man vielleicht wirklich handfest eine Lektion im Grenzen setzen, nur Tonalität, nicht Wortwahl. Es geht nämlich darum, wenn jemand sagt, was trauen Sie mir zu, im Prinzip wird hinterfragt. Es wird hinterfragt, warum du eigentlich gerade eine Grenze setzt. Also wenn du es versucht hast zu tun, dann kommt die Frage, warum? Ganz abstrakt gesprochen, ja? Ich muss jetzt nicht konkret, was trauen Sie mir denn zu, sondern einfach, warum denn? Und so würde ich es gern machen. Du bist die Vermieterin.
Okay.
Ich komme zu dir und wir sprechen jetzt zweimal hintereinander dieselben Worte, aber ich mache in meinem Ton was anders.
Okay.
Hallo, Frau Vermieterin.
Hallo, Herr Mieter.
Ich möchte, dass Sie keinen Schlüssel mehr zu meiner Wohnung haben.
Was trauen Sie mir denn zu? Ich gehe doch nicht in Ihre Wohnung.
Ich hätte gerne einfach, dass Sie mir diesen Schlüssel geben.
Also, Herr Ringer, ich gehe nicht in Ihre Wohnung und ich finde das auch wirklich eine bloße Unterstellung.
Musst du gleich wortwörtlich wiederholen, ne? Ja. Frau Vermieterin, das ist eine persönliche Grenze von mir. Nochmal von vorne.
Okay.
Und nur der Ton ändert sich. Hallo, Frau Vermieterin.
Hallo, Herr Mieter.
Ich möchte, dass Sie keinen Schlüssel mehr zu meiner Wohnung haben.
Was trauen Sie mir denn zu? Ich gehe doch nicht in Ihre Wohnung.
Ich hätte gerne einfach, dass Sie mir diesen Schlüssel geben.
Also, Herr Ringer, ich gehe nicht in Ihre Wohnung und ich finde, das ist eine bloße Unterstellung.
Frau Vermieterin, das ist eine persönliche Grenze von mir. Der Unterschied, den ich herausarbeiten wollte mit diesem Telekolleg-Beispiel.
Das ist mir eigentlich Film.
Ja, stimmt. Ist wirklich nur, die Worte können dasselbe sein. Aber wenn die Stimme hochgeht und man defensiv klingt, dann ist es genau dieses Offenbaren von der Verletzlichkeit, von der Angreifbarkeit und die andere Person kann die ganze Zeit sich weiter draufsetzen auf das Thema, das ist doch eine Unterstellung. Dann wird es einfach nur gegeneinander. Und ich glaube, das gilt für ganz, ganz viele Bereiche. Wenn man anfängt, aufgeregter zu klingen dabei, dann ist das schon nicht mehr ein reines Grenzen aufzeigen und verteidigen, sondern auch gleichzeitig, was man mitkommuniziert, ist, ich fühle mich auch schwach, weil die Stimme hochgeht.
Voll.
So, und das, um kurz den Bogen zurückzuschlagen zu dem, was ich vorhin meinte, ist das, was wir uns vielleicht ein bisschen abschauen können von Menschen mit Autismus, ne? Weil die sprechen das dann gleich für mich. Ja. Da kommt nichts Defensives rein, sondern es ist immer das, nein, das möchte ich nicht.
Wie bei Atypical.
Ja, genau. Das hat ja dann auch was Entwaffnendes.
Ja.
Ich glaube, das ist schon ein Schlüssel, auch wenn der sich jetzt, man kann ihn, glaube ich, nicht einfach nehmen und sagen, ach, okay, darauf muss ich achten, dann Stimme gelassener und gleichbleibend, dann passt das schon. Aber es ist auf jeden Fall was, worauf man achten kann. Ein paar Prozent des Erfolgsrezepts sind das.
Ich kriege das auch immer als Feedback, dass man so fasziniert davon ist, wie gelassen ich durch bestimmte Verhandlungsphasen durchgehe. Dabei wissen die einfach nur nicht, dass ich keine Ahnung habe, sondern einfach alles nur mitmache, ja.
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man gelassen klingen kann, weil man keine Ahnung hat.
Ja, genau. Weil wir bei Wohnungen sind, ne?
Ja.
Ich habe ja mal den Spieß umgedreht. Ich wurde aus meiner Wohnung rausgekauft im Prenzlauer Berg. Mhm. Und dann kamen die zu mir nach Hause und dann habe ich auch gesagt, hier, wollen Sie einen Wein trinken? Und dann habe ich mir das genau angeschaut, was die macht und habe sofort begriffen, aha, die haben mir jetzt eine Psychologin hier hingesetzt und die kommen in meine Wohnung rein, abends zu einer gemütlichen Stunde, damit man bei einem gemeinsamen Wein jetzt darüber spricht, wie man möglichst sanft aus dieser Wohnung rausgeht. Und ich habe dann die ganzen weiteren Gespräche an riesengroßen Tischen geführt. Also
du hast den Putin gemacht.
Ich habe den wirklich gemacht. Ich war dann bei meiner alten Agentur und habe mich dort in diese großen Konferenzräume gesetzt. Und war dann immer an so einem riesigen Tisch zu zweit. Aber nicht am einen Ende und am anderen Ende. Wir saßen nah beieinander. Aber das hat dann eine ganz andere Atmosphäre aufgemacht. Also ist auch ein Tipp von mir, weil das passiert ja in Berlin ziemlich häufig, dass man aus Wohnungen rausgekauft wird. Macht die Gespräche nicht bei euch zu Hause. Das ist echt schlecht.
Ich finde, abstrakt ist das übertragbar auf alle möglichen Situationen, in denen man seine Grenzen stecken und verteidigen will. Selber das Spielfeld entscheiden. Selber sagen, wo findet eigentlich dieses Gespräch statt, wann und unter welchen Bedingungen. Wer jetzt keine Agenturräume zur Verfügung hat, kann sich einfach einen langen Tapeziertisch kaufen und sich an die verschiedenen Enden setzen.
Das finde ich richtig gut. So im Garten, ja, ne? Ja. Oder in der Garage.
Und einfach sagen, das habe ich mir vom russischen Präsidenten abgeschaut.
Ja, aber das ist aber auch, ich finde, Putin macht's peinlich. Also das ist total faszinierend gerade. Ich sehe keine Macht mehr. Ich sehe ganz viel Peinliches.
Gebe ich dir vollkommen recht, ja. Er ist ein Beispiel für das, weißt du noch, wo wir mal über Autorität gesprochen haben. Der Vater, der schlägt, das hat Žižek erklärt. Slavoj Žižek, dass ein Vater, der wirklich schlägt, seine Autorität in dem Moment verrät, weil es kein Potenzial mehr ist, er könnte eventuell.
Genau.
Sondern er macht sich lächerlich, weil er es tun muss. Und das ist auch Putins Kommunikation, was du hier sagst. Es wird lächerlich, weil man sieht, dass er eigentlich ein Gefangener seines eigenen diktatorischen, autokratischen Systems ist.
Ja.
Ich hatte ja auch überlegt, ob man diesen Diebstahl, ne, diese Kleptomanie, die Wodka Kalaschnikow mitgehen zu lassen, den Ring mitgehen zu lassen und so, ob man nachhilft, dass diese Lächerlichkeit sichtbar wird, indem man das öffentlich macht. Das steckt ja auch ein bisschen in den Meldungen drin, die wir bekommen haben, dass das öffentlich gemacht werden müsste, auch in der E-Mail, die ich eingangs vorgelesen habe, ne? Öffentlich darüber zu sprechen, dass jemand offensichtlich darauf angewiesen ist, einen Ring zu klauen, eine Kalaschnikow zu klauen.
Eigentlich ist das voll die gute Strategie. Das finde ich auch.
Ja, und ich fand das so toll in der E-Mail, wie es zur Sprache kam. Wenn man es nicht tut, ist das eine Legitimation.
Genau. Und wenn du den anderen dann dazu bringst, sein Fehlverhalten, also wie kann man das nennen? Er ist ja dann nicht ein Opfer, sondern was ist er denn dann? Also du legst ja bei ihm offen, dass er eine Schwachstelle hat.
Genau. Ich hatte Anfang noch, also als wir Putin Games aufgenommen haben, waren wir insgesamt noch ein bisschen leichter im Tonfall. Und ich hatte überlegt, ob man den ersten Impuls, den ich hatte, ihm noch was zu schenken, den vielleicht zu vergrößern und wirklich einen Tag einzurichten, einen internationalen Schenk-Putin-Etwas-Tag. Und weil er ist einfach eine arme Sau und muss klauen. Also wer etwas entbehren kann, Putin braucht's. Der stiehlt. Ob man das damit so noch vergrößern und der Lächerlichkeit preisgeben kann. Das ist natürlich ein veralteter Ansatz. Weil
der ist veraltet, der ist auch nicht so gut gealtert, der Ansatz, muss ich sagen.
Ja. Jetzt sind wir bei dieser anderen Möglichkeit, jemandem eine Grenze zu geben, indem man ihm Dinge wegnimmt. Das wäre dann also die nächste Stufe nach der reinen Kommunikation. Ich möchte das nicht, weil es eine Grenze ist, die respektiert werden muss. Wenn sie weiterhin nicht respektiert wird, dann Konsequenzen. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber richtig kompliziert wird es und ist es ja auch jetzt in unserer aktuellen Situation, wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Wenn es ein Vermieter-Mieter-Verhältnis ist, steht man auch in der Abhängigkeit. Und das ist sehr einfach gesagt, ja, sagt es doch im richtigen Ton. Es ist schwierig, ne? Auch Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnisse für sich einzustehen, leicht gesagt. Ich glaube, das kann man nur, wenn ich dich anschaue, wie du das oft machst, wenn man eine gewisse Unabhängigkeit schon in sich hat, dass man sagt, okay, und wenn ich gefeuert werde und wenn ich aus der Wohnung fliege oder was auch immer.
Ja, das habe ich echt.
Ja, ja. Dann muss ich eben schauen, wohin es von da aus geht. Aber ich kann nicht aus Angst davor, dass das passiert, mich schon von vornherein einschränken und mich nicht trauen, über meine Grenzen zu sprechen und sie verteidigen wollen. Das funktioniert nicht. Und meistens, weil man mit dieser Unabhängigkeit, dieser inneren, diesem, ist das ein Bluff, wenn du das machst?
Bei mir?
Ja, wenn du...
Nee, mal ganz ehrlich, mich treibt nichts an, was meine Chefs mir da damals immer gesagt haben. Hm. Wenn die mir mit ihrem scheiß Geld und so weiter kommen, ich weiß, dass ich woanders auch Geld verdiene. Bin ja nicht irgendwie auf den Kopf gefallen.
Und jetzt ist eben das Ding, dieses Prinzip, vorher schon sich darauf einzustellen, okay, dann wird es irgendwie anders weitergehen. Bis wohin lässt sich das denn skalieren, vergrößern, anwenden? Weil wir stecken in einer internationalen Situation gerade, wo wir halt eventuell könnte Putin unsere Abhängigkeit von seinem Gas ausnutzen.
Und dann wäre ja unser Strom weg.
Und dann wäre dieser Podcast auch erstmal pausiert.
Aber ganz ehrlich, wie lange will er es denn machen?
Ja. Ich weiß nicht, ob es eine Frage davon ist, wie lange er das machen will. Ist es für uns eine Frage, wie schnell wir uns umstellen und von woanders dann Energie beziehen können?
Das ist das Einzige, was ich gerade gut finde.
Ja.
Dass ich mir denke, ja, jetzt müssen sie halt schneller umdenken, Gott sei Dank.
Ja.
Bei allem, was so schrecklich gerade ist und ich finde es so schlimm. Aber ich denke mir, okay, immer in der Krise kommen auch die guten Sachen, weil es kommt Veränderungen rein, es wird sich ändern und klar, da muss eine Änderung her. Das ist ja nicht ein Problem, was wir erst seit ein paar Wochen haben.
Richtig. Wir haben in unserer Folge Couple of Changes darüber gesprochen, wie in Deutschland eine Kultur des Wandels unglaublich langsam und immer so sicherheitsorientiert ist. Und ich glaube, da ist sehr viel von dem Grund drin, warum wir unsere Energieunabhängigkeit einfach nicht vorangetrieben haben in den letzten Jahrzehnten. Wir mussten nicht, weil wir kamen nicht ans Limit. Und jetzt kommen wir ans Limit und wir müssen. Wenn das unser einziger echter, effektiver Antrieb ist, na gut.
Ich habe vorgestern oder so die Rede von Joachim Gauck gesehen, wo er gesagt hat, dann muss die junge Generation mal frieren und dann haben wir auch mal ein paar Jahre kein Lebensglück und so. Und was mich an der Sache gestört hat, war, dass er das hat so aussehen lassen, als ob die jungen Leute gerade das Problem wären.
Ja.
Nein, die jungen Leute, und da schließe ich uns mit ein und die noch jüngere Generation, die hatten absolut gar keine Probleme gemacht in den letzten 2 Jahren. Die waren für die Pandemie, also für die Maßnahmen.
Ja. Man erinnert sich ja an Fridays for Pandemic. Fridays for Covid.
Oh. Ach ja, ihr wisst schon, was ich meine.
Ja.
Und dann auch, was Klima betrifft. Wie lange redet schon die junge Generation darüber, dass wir was anders machen müssen.
Was für ein Shit-Move, oder?
Es ist ein Shit-Move. Deswegen, die sollen alle mal die Fresse halten jetzt. Die sind schon wieder, das sind alles alte Leute, dass wir jetzt hier bibbern müssen, das haben die verbockt. Das haben nicht wir verbockt. Das haben ganz viele, haben da hier schon drauf hingewiesen. Und wir haben das Problem, und es wird in den nächsten Jahren krasser, dass die jüngere Generation gebildeter, reflektierter und einfach ein anderes Denken hat. Und das clasht so sehr mit der alten Generation.
Ja, wenn ich dir zuhöre, denke ich so, ja, Moment, es geht ja eigentlich nicht um Schuldzuweisungen. Die waren's und wir müssen es ausbaden, weil das ist auch nicht konstruktiv.
Ja, aber ich will hier auch nichts legitimieren, jetzt mal ganz ehrlich.
Nein, genau. Also was mich auch gestört hat, nachdem du mir das gezeigt und mich darauf hingewiesen hast, habe ich sofort gedacht, boah, das stimmt, was du sagst. Der Shit-Move besteht darin, dass er das Verhältnis umdreht, dass er sich hinstellt, als sei er derjenige, der uns jungen Menschen das zu sagen hat, was eigentlich über viele Jahre hinweg andersrum wir ihm und seiner Generation gesagt haben.
Genau.
Und denen in Verantwortung.
Genau. Und die ganze Zeit schon sagen, es kommen beschissene Zeiten auf uns zu, wenn wir das nicht ändern.
Ja. Okay. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn man diese Bereitschaft zum alles aufs Spiel setzen mitbringt, beim Grenzen ziehen und sagen nein, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man damit Erfolg hat, auch höher.
Mhm.
Das wollte ich noch sagen, weil das kam vorhin nicht raus.
Okay, jetzt haben wir den Gedanken noch.
Ja.
Ich habe ein paar Sprachnachrichten bekommen. Ich möchte mit meiner Lieblingssprachnachricht starten.
Mhm.
Und zwar von Selina.
Mhm.
Selina ist 10 Jahre alt.
Sie ist unsere 10-jährige Zuhörerin. Hallo Selina.
Das ist so süß. Außerdem hat Selina, höchstwahrscheinlich hört sie jetzt den Podcast an einem Samstag.
Ja.
Heute ist Freitag, also morgen. Und sie hat auch noch Geburtstag. Deswegen müssen wir ihr jetzt alles Gute zum Geburtstag wünschen.
Alles Gute, Selina.
Jetzt ist sie auch nicht mehr 10, sondern 11.
Okay, dann haben wir keine 10-jährigen Zuhörerinnen mehr. Oder doch. Schreibt uns, wenn ihr 10 oder jünger seid.
Selina hat mir geschrieben und hat eine Sprachnachricht geschickt und dann war ich aber so, dass ich gesagt habe, hier, ich kann hier nicht ohne die Erlaubnis von deiner Mama eine Sprachnachricht
in
dem Podcast.
Vorbildlich, Iris, du hast die Grenzen respektiert.
Ich habe mich sehr über Selinas Sprachnachricht gefreut, weil da merkt man, finde ich, ein bisschen das, was ich über die heutige junge Generation denke.
Lass hören.
Hallo liebe Iris und hallo lieber Matthias. Ich wollte was zum Thema Limits ansprechen und zwar... Ich finde es doof, wenn Leute mich ansprechen oder beobachten oder insgesamt sagen, dass ich zum Beispiel mich besser benehmen sollte oder sonst was. Weil man weiß nicht, was die Person erlebt hat und welche Folgen es zum Beispiel bei einem hinterlassen hat. Oder wie es insgesamt mit so fremden Menschen wie der Umgang ist. Bye, habt noch einen schönen Tag.
Also Selina hat mit 10 Jahren mehr verstanden als der Theaterintendant von unserer Freundin.
Absolut.
Weil es geht genau um diesen Punkt, dass man nicht von außen über ein Verhalten erstmal einfach nur urteilt, sondern vielleicht mal ein paar Fragen stellt, ein bisschen empathisch ist, ein bisschen herausfindet, was die Geschichte dahinter ist, was ist vorher passiert, wie kam es zu diesem Verhalten.
Ja.
Und das meine ich. Also mit 10 Jahren, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht damals so gedacht. Und wir denken das gerade bei ganz vielen Leuten. Und das hat ganz viel mit dem Internet zu tun, dafür, wie man sich jetzt bilden kann, was man für einen Austausch hat. Und da sind wir einfach weiter in der Generation.
Wir. Mitte 30 sind wir. Wir sind als Elfjährige gerade weiter.
Ich habe auch gerade gedacht, okay, ja, ich.
Du identifizierst dich.
Ich mache mich einfach 25 Jahre jünger.
Ich glaube wirklich, dass wir nicht Gefahr laufen, das zu krass zu romantisieren. Es gibt auch kleinen Scheißen. Sagt man das so? Es gibt auch kleine Scheißen.
Kleine Scheißen.
Die sind ja nicht 100% alle klasse, ne?
Ja, keiner ist klasse, aber ich finde, man kann ja...
Selina, du bist auch nicht klasse.
Ja, Selina, du musst ja auch noch Mühe geben, wenn du älter wirst. Ja. Aber hey, Selina hört jede Podcast-Folge von uns, also von daher...
Sie ist klasse. Ehren, Selina.
Ja.
Weißt du, was ich interessant finde? Wir haben bei diesem Thema Limits, wir sprechen so viel über Erziehung, weil es damit zu tun hat. Also dieser Umgang mit Putin in der E-Mail am Anfang, es ging sofort um Süßigkeiten und Kinder. Legitimation, ich nehme mir was, die Eltern sagen nichts, okay, dann darf ich. Ich habe mal in einer Podcast-Folge gesagt, Kinder brauchen auch Strenge. Und dann gab es Feedback von einer Hörerin, dann haben wir gesprochen und am Ende kam raus, okay, das Wort muss eigentlich Klarheit sein, statt Strenge. Das ist vielleicht genauer. Aber mir geht's bei der Sache darum, es gibt einen großen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern oder es sollte ihn geben. Und zwar das Bewusstsein über Limits, über die eigenen und über die anderer. Du kommst nicht auf die Welt und weißt das schon alles. Du brauchst das ganz klar. Du musst ganz klar von anderen gezeigt bekommen, was sind eigentlich Grenzen? Wo sind die eigenen? Und wo, also ich bin als Kind von einem Dach gesprungen. Natürlich.
Erklärt einiges.
Schuppendach. du Schwein. Weil ich meine Grenze, ich habe gedacht, ich könnte fliegen, wenn ich nur dran glaube. Es war nur ein Schuppendach und ich habe mir nichts gebrochen, aber da musste ich meine Grenzen kennenlernen. Aber man muss auch die Grenzen anderer kennenlernen und aufgezeigt bekommen mit einer sehr großen Klarheit.
Hast du nicht auch deine Hand auf eine Herdplatte getan?
Ja.
Ah, okay, Matthias, da war schon viel los bei dir als
Kind. Da war viel los. Ich musste sehr viele Grenzen austesten. Nein, aber wirklich dieses, sie anderen zu zeigen, ich glaube einfach wirklich, dass wir sehr, sehr viele Erwachsene haben, bei denen das schiefgegangen ist, die als Kind schon nicht gut die Grenzen anderer aufgezeigt bekommen haben.
Aber manchmal, Matthias, hat das auch Poesie. Wenn wir in einer kompletten Grenzenlosigkeit sind. Okay. Ich spiele mal die nächste Sprachnachricht ab. Für mich ein Highlight.
Ich war mal auf einer Firmenfeier so besoffen, dass ich beim Tanzen mit meiner Chefin den Gürtel aus meiner Hose gezogen habe und habe ihr den Hintern versohlt. sie war so aus so besoffen, dass sie es gut fand. Also, aber ich finde, damit habe ich ein Limit überschritten.
Hieß diese Firma vielleicht Dunder Mifflin? Oh mein Gott.
Er hat auch noch mal eine Sprachnachricht hinterhergeschickt und hat gesagt,
dass er besoffen war, als er die Sprachnachricht geschickt hat.
Nein, dass er auch gar nicht der Typ ist, der sowas eigentlich gut findet und so. Und dass ihm das wirklich unangenehm ist. Aber sie fanden es ja beide gut an dem Abend.
Ja.
Haben sich da beide reingesteigert. Und ich kann gar nicht mehr dazu sagen. Nee,
weil man läuft auch ein bisschen auf rohen Eiern, ne?
Ja,
wenn man
ja,
da jetzt
ich
noch
glaub,
mehr dazu sagt.
Ich weiß, ja. Ich finde, wir sollten das auch alles mal ein bisschen unterschiedlich behandeln. Wenn da zwei ein bisschen besoffen sind und einvernehmlich ihren Spaß mit Gürtel und Arschhauen haben. Ja.
Ich kann mir die Firmenfeier nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das auf die anderen
Ich kann mir solche Firmenfeiern sehr, sehr gut vorstellen. Ich war auf solchen Firmenfeiern schon.
Na gut.
Ja.
Na gut, ich kenne es eigentlich auch. Premierenfeiern sind schon auch so.
Ich wollte gerade sagen,
da ist man
Schauspieler,
schon auch gerne mal nackt
das
auf dem Tisch.
Das ist das Allerschlimmste.
So. Ja, ja.
Jetzt mal ganz ehrlich, Matthias, so ein wildes Rudel wie die Schauspieler habe ich noch nie irgendwo gesehen.
Boah, ist das süß, so ein wildes Rudel. auch eine Möglichkeit, Leute klein zu machen, indem man sie irgendwie in... Ihr seid ja eine Wild Bunch.
Nee, ich habe das aber eher in eine andere Richtung gemeint. Aber Selina hört zu, deswegen...
Ah ja.
Eigentlich darf ich die Sprachleiche mit dem Firmenfeier und so. Selina, hör auf diesen Podcast. Wir müssen eigentlich FSK.
Ja, was wäre das deiner Meinung nach im Durchschnitt bei unseren
16.
Okay. Apropos FSK und Altersschätzen, ne? Ich habe ganz viele Nachrichten, die sich inhaltlich mehr oder weniger decken, bekommen. Leider alles schriftlich, keine Sprachnachricht, aber alle zu dem Thema, wie übergriffig das ist, wenn man Leuten sagt, oh, deine Frau ist jetzt aber so und so alt, wird Zeit für ein Kind, ne? Die Uhr tickt.
Ja, sowas kenne ich. Vor allem, dass Leute ganz oft versuchen, einem so klar zu machen, wie man jetzt das Leben mit Mitte 30 am besten führen sollte.
Ja.
Und dann denke ich mir jedes Mal, ich krieg mein Leben gerade geschissen. Und du nicht.
Ich rede nämlich nicht anderen da rein, wie sie ihr Leben leben sollen. Das ist schon mal ein Anzeichen dafür, dass man das eigene Leben nicht geschissen kriegt, wenn man es anderen vorschreiben will.
Ja, mir ist es wirklich also völlig egal, wie ihr euer Leben lebt.
Ja?
Mhm.
Bis heute richtig pädagogische Iris.
Das stimmt, ne? heute kriege ich meinen pädagogischen, weil ich so...
Weil Selina uns die Sprachnachricht geschickt hat. Die meinte übrigens auch, glaube ich, wirklich genau das. Dieses anderen reinreden, wie sie zu leben haben, ohne sich damit auseinanderzusetzen, warum sie tun, was sie tun. Oder lassen, was sie lassen.
Ja.
Ey Iris, wir haben das erste Mal Live-Feedback zu unserer Folge, während wir sie aufnehmen.
Von Max?
Von Max. Max arbeitet mit uns bei Arouse. Dem schicken wir immer schon das, was wir in den Podcast-Folgen aufnehmen, immer stoßweise rüber und er macht schon mal den Schnitt. Schmeißt alles raus, was wir an Verhasplern und so mit reinreden. Und deswegen hat er natürlich schon gehört, was wir am Anfang der Folge erzählt haben. Und er schreibt mir gerade, bin ich jetzt der erste Mann bei Arouse, der sich für Dinge entschuldigt, für die er sich nicht entschuldigen muss?
Scheiße!
Ja, Max, bist du.
Ey, ich...
Was?
Das ärgert mich gerade zu Tode, weil ich fand das richtig gut, dass Max sich immer entschuldigt. Und ich habe zu dir gesagt, Matthias, der Max ist ein Guter, weil der entschuldigt sich permanent.
Das ist
jetzt
vorbei.
Einer, den wir brauchen.
Ja, kannst du jetzt vergessen, der wird sich nie wieder entschuldigen.
Oh Mann. Ich hasse das, dass wir das gesagt haben. Weißt du, weil manchmal, ich denke dann nicht drüber nach. Aber eigentlich ist es doch toll, dass wir noch Leute um uns herum haben. Ich freue mich immer über jeden, der immer sich entschuldigt. Weil ich dann immer denke, oh, das ist aber höflich.
Ey, selbst wenn wir es aus der Folge rausschneiden würden jetzt, Max hat es gehört. Es ist geschehen, also... Aber hier...
Max, überlegst dir halt zweimal, ne? Also wenn du eine Gehaltserhöhung irgendwann mal willst, ne?
Na.
Entschuldige dich vorher.
Du Erpresserin.
Hast du mehr Chancen dann da drauf. Der Max ist meine letzte Hoffnung. Der ist so anständig.
Ist er.
Oh Gott, ich sehe schon Max nächste Woche zu uns kommen, ne? Yo, Bitch. Völlig anders. Keine Entschuldigung mehr.
Nichts mehr.
Komplett geht drüber über alles. Ne? Setzt sich mit mir nur noch an einen großen Tisch.
Ja, bringt einen Tapeziertisch mit. Max, mach das nicht. Iris, spiel die nächste Sprachnachricht. Wir müssen auf ein anderes Thema kommen. Der kriegt Ideen hier.
Ja.
Hallo, hallo. zu eurem Thema Limits finde ich super wichtig, über das Thema Limits beim Dating zu sprechen und überhaupt vielleicht auch flirten, weil ich glaube, dass es da immer noch viele, viele Menschen gibt, die Limits da nicht akzeptieren. Und da habe ich selbst dazu gehört, weil ich es einfach nicht besser wusste. Wenn ich rückblickend auf mein 14- bis 20-jähriges Ich irgendwie schaue, dann habe ich so viel Limits ignoriert, nicht sehen wollen oder geglaubt, es wäre männlich und stark, dieses Limit zu überschreiten. Oder dachte vielleicht, das wäre so ein Katz-und-Maus-Spiel. Wobei ich rückblickend einfach nur denke, ich würde mir so, so, so sehr wünschen, früher dafür sensibilisiert worden zu sein.
Mo, das ist eine klasse Nachricht. Ich habe unfassbar viele Nachrichten von Frauen bekommen, die mir von Grenzüberschreitungen berichtet haben. Und ich habe ja auch sehr viele Geschichten dazu. Und ich glaube, fast jede Frau. Es ging ganz oft darum, ja, ich habe meine Telefonnummer irgendwo hinterlegt und plötzlich wurde das missbraucht zum Flirten und ich wurde angeschrieben oder sogar beschattet.
Ja, einer hat mir auch erzählt, dass sogar ihr Ex jemanden beauftragt hat, ihr Facebook-Passwort zu knacken, damit er ihre Nachrichten lesen kann.
Ich habe auch Nachrichten zu sexuellem Missbrauch bekommen. Mhm. Ich habe mich dazu entschlossen, die heute nicht abzuspielen, weil ich mit den Betroffenen, die mir das geschickt haben, nochmal eher Rücksprache halten wollen würde, ob man das wirklich, diese persönlichen Geschichten in einem Podcast so platziert. Weil ich finde, es ist ein so sensibles Thema und ich kenne selber diese Gefühle, wenn da so ein ganz sensibles Thema ist, was einen total wehtut, weil sie mir dann auch erzählt haben, wie sie immer noch zittern und sie können gar nicht richtig die Sprachnachricht sagen, weil sie dann sofort heulen. Mhm. Wenn so viel Emotion noch dahinter liegt, finde ich das wichtig, dass man das mehrmals überdenkt. Packe ich das jetzt in den Podcast rein? Gehe ich öffentlich damit um? Was werden meine Freunde darüber sagen, wenn ich das dann so auspacke? Mhm. Und ich wollte Mo's Nachricht stellvertretend dafür nehmen, dass er so schön sagt, dass er sich wünscht, er wäre früher dafür sensibilisiert worden. Mhm. Und ich höre das auch im Freundeskreis super oft, dass mir Männer erzählen, ich war früher so schlimm, ich habe dieses und jenes gemacht und heute habe ich ein ganz anderes Verhältnis dazu und ich schäme mich für meine Taten, die ich früher gemacht habe. Hm. Das finde ich total wichtig, dass wir jetzt so eine Zeit haben, wo wir da öffentlich darüber sprechen.
Ja, das sind halt einfach auch Zeiten, die sich so massiv geändert haben über die letzten Jahrzehnte hinweg. Ich habe wirklich noch, als ich klein war und das erste Mal von Erwachsenen was erzählt bekommen habe über Flirten, da war das noch so richtig gefärbt von dieser, mir wurde sogar erzählt, dass Frauen ihr Taschentuch fallen lassen. Mhm. Ehrlich, das ist nicht, weil ich so alt bin, sondern weil die Menschen so alt waren, die mir das erzählt haben. Taschentuch fallen lassen, damit ich es ihr aufhebe und das ist ein Weg, dass sie umgehen kann, dass sie die Erste sein muss.
Das ist aber die Akademiker-Version, die du da beigebracht bekommen hast.
Ja, ne? Aber es ging direkt weiter mit und denk dran, wenn sie Nein sagt, dann heißt das nicht unbedingt Nein.
Ja.
So, damit ging es weiter, das ist absolut nicht akademisch. Das ist einfach roh.
Ja.
Ich hatte aber das große Glück, dass ich eben diese Sensibilisierung, die Mo sich gewünscht hätte, automatisch hatte durch die Familie, in der ich groß geworden bin, mit zwei Schwestern und mit meiner Mutter. Und es wurde so viel geredet. Da war schon viel Sensibilität. Ich finde das aber trotzdem auch mutig, von Mo das zu erzählen, weil es halt für uns, also wenn ich jetzt hier erzähle, dass ich das nicht hatte oder dass ich diese Ratschläge, hey, eine Frau sagt nein, meint das aber nicht, dass ich diese Ratschläge nicht integriert hatte, sondern dass ich ein vorsichtiger Flirter war überwiegend und dass ich nicht so über Grenzen gegangen bin. Ich komme sofort in dieses Dilemma eines modernen Manns, dass er sich einem Generalverdacht hier ausgesetzt fühlt, dass wir Raubtiere sind und gefährlich sind und dass ich mich da dann rechtfertigen und verteidigen muss und so. Das ist total sensibel für alle Seiten, selbstverständlich. Mhm. Ne? Ich spreche ja gerade nur aus meiner Sicht drüber. Und da ist, glaube ich, wirklich sowas, was Mo dazu gesagt hat, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Beitrag.
Hier bei uns im Podcast, Matthias, ne? Mhm. Ich sehe schon gerade dein Gesicht. Es ist so ein bisschen Verunsicherung bei dir jetzt auch da, ne? Habe ich alles richtig gesagt? War das irgendwie jetzt, war irgendwas falsch und so? Und das gibt's gerade total oft, dass wir sind alle total unsicher bei bestimmten Themen. Und da finde ich es total wichtig, dass wir da empathisch bleiben und gucken, wie jetzt beim Mo, wenn der sagt, ey, ich wünschte, ich wäre früher schon so sensibilisiert gewesen, dass man auch sagt, jo, Darum geht's. Das ist gut. Und dass wir aber trotzdem bei vielen anderen Menschen noch weiter sensibilisieren müssen.
Ja.
Ich habe jetzt noch eine letzte Sprachnachricht.
Ich hatte so das Bedürfnis, über diese Julian Reichelt-Story zu sprechen, die du mir heute gezeigt hast, dass es eben auch eine krasse Grenzüberschreitung gibt von manchen Leuten, wie ihm zum Beispiel, die gerade den Krieg benutzen,
ja,
um gesellschaftliche Fortschritte in Richtung Sensibilisierung und mehr Dialog und mehr Empathie und so,
ja, genau,
zu attackieren und zu sagen, guck mal, da geht's um Leben und Tod und eure Probleme sind nichtig, ob ihr gut miteinander umgeht, ob ihr woke seid und so.
Ich habe ein Rezept dafür.
Mhm.
Ich habe mir das jetzt ein bisschen angeguckt in letzter Zeit.
Ja.
Wenn ich sehe, dass ich einen Spalter vor mir habe und das erkenne ich daran, indem er alle möglichen Leute labelt.
Ja.
Also indem er sagt, hier gibt's die Woken, hier gibt's die, dann gibt's die und die und die. Und wenn ich das sehe, dann schalte ich auf Durchzug.
Gut.
Dann weiß ich schon, das ist einfach gequirlte Scheiße, die da rauskommt. Und ich muss mir den ganzen Kram nicht anhören, weil ich kann das alles widerlegen.
Das ist und sehr gut.
Also ich habe da massive Probleme mit diesen in Schubladen reinstecken und dann da ein Label drauf klatschen und so ist es dann. Und ich finde, das haben wir in vielen Gruppierungen gerade das Problem. In sehr, sehr vielen.
Ja.
Und deswegen bin ich super dankbar für alle, die sich Mühe geben, das nicht zu tun. Weil wir tun es ja alle in gewisser Weise.
Ja, wir sind ja auch darauf angewiesen.
Ich hasse das auch immer, ne, dass ich jetzt nochmal diesen Satz sagen muss. Wir tun das ja auch alle in gewisser Weise. Nein, tun wir nicht. Also wir sind nicht alle Julian Reichelt. Was
nee,
der
genau
macht, ist schon ein besonderer Shitmove.
Absolut. Aber generell zu kategorisieren, Menschen
ja
mit Labels zu betrachten, wir können gar nicht anders, weil uns das so viel Energie spart. Wenn wir jedes Individuum einzeln betrachten und gar keine Kategorien in uns hochkommen lassen würden, wir hätten keine Zeit mehr für irgendetwas anderes.
Ja, wobei ich aber sagen muss, dass, also das stimmt, ne? Aber das, was Julian da macht, das ist halt irre. Der hat ja ganz viele Kategorien und dann sagt er, die haben das eine Weltbild, das
ja
funktioniert so. Nein, so ist es halt nicht.
Und das ist es, glaube ich, also was du da sagst mit dem Spalten, es kommt zum Ausdruck durch die Wertung. Es wird nicht einfach nur der Begriff, das Label verwendet, sondern es ist eine unmissverständliche Abwertung der Gruppe, über
ja
die dann gesprochen wird. Das ist es, wo ich dann eine Grenze ziehen und sagen würde, brauche ich nicht.
Ja. Und das Zweite, woran ich das erkenne, ist, wenn sie sich nur beschweren, anstatt eine Lösung anzubieten. Also wenn die ganze Zeit nur auf irgendwas kritisch hingewiesen wird und es ist gar keine Lösung, gar nichts, irgendwie irgendein Fortschritt, irgendwie, wie kommen wir wieder zusammen, dann bringt mich das auch nicht weiter.
Ja.
Und dann bin ich da zumindest erstmal raus aus der ganzen Nummer. So, jetzt kommen wir zur letzten Sprachnachricht. Und hier werde ich eine Triggerwarnung aussprechen. Ich mache es ja eigentlich sonst nicht. Jetzt geht's hier um Suizid. Und ja, hört's euch an.
Ich hatte noch nie ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber damit kam ich immer relativ gut zurecht. Das war halt so, wir kamen damit gut zurecht. Aber es gab natürlich auch Streit und in einem Streit, wo sie auch sturzbesoffen war, dachte sich meine Mutter, ja, erzähle ich meinem Kind doch mal, wie man sich am besten umbringt. Nach schon mehreren Suizidversuchen von mir. Ich hatte damals in meinem Zimmer keine Tür, ich hatte nur eine Treppe, die von oben nach unten ging. Und ich saß da in meinem Bett und meine Mutter setzt sich in Seelenruhe dahin. Ja, also du könntest dich erhängen und dann bin ich nicht da. Und im Stall, also ich bin Reiterin, im Stall ist so ein Haken, da kannst du dich aufhängen. Also ja, das ist meine Story.
Boah, also dieser eine Aspekt, dass die Mutter dabei auch noch sturzbesoffen war, als sie das gesagt hat, ist für mich, wenn ich das höre, total entscheidend. Weil wenn das nicht wäre, dann wäre mein erster Gedanke, dass das so ein auch hochgefährlicher Versuch, aber immerhin noch ein bewusster, ja, nicht besoffener Versuch einer überforderten Mutter, sowas gibt es oft, dass sie halt dann, weil sie das Verhalten des Kindes so katastrophal schlimm finden, dass sie das Kind mit umgekehrter Psychologie noch mehr hineinschubsen. Sagen, ja, dann geh doch, dann mach doch.
Mhm.
Aber mit dem Besoffensein, also es klingt einfach wirklich nach einem schrecklichen Dilemma, weil beide so überfordert sind.
Ich glaube auch, dass die Mutter maßlos überfordert ist.
Ja.
Und normalerweise würde ich jetzt immer so den Tipp geben und sagen, hey, schau auf die Geschichte von deiner Mutter und wenn du dann die Überforderung siehst, dann kann dich das milder stimmen und so. Aber ich glaube, was ich selber nicht nachfühlen kann, aber was ein wichtiger Punkt ist, wenn man selber schon so weit ist, über Suizid nachzudenken, dann ist man ja so maßlos überfordert, dass man sich nicht noch in andere hineinversetzen kann.
Ja, genau das meine ich.
Und ich hatte mit ihr noch mal kurz gesprochen. Sie hat auch gesagt, sie würde sich wahnsinnig freuen, wenn wir das in die Podcast-Folge reinpacken, damit andere sich nicht so alleine damit fühlen. Und ich muss auch ehrlich sagen, wir haben wirklich öfter Nachrichten, wo uns Leute schreiben und sagen, sie wissen nicht mehr weiter oder machen Dinge mit sich, die nicht gut sind oder denken wirklich über Suizid nach. Und ich weiß nicht, ob der Satz okay ist, dass ich den sage, ja. Aber ich würde sagen, nehmt euch ernst mit
eurem. Ich finde den gut. Ich habe gedacht, du willst sagen, da sind wir am Limit. Denn das ist ja so, da können wir natürlich nicht allzu viel machen, ne?
Ja.
Aber nehmt euch ernst, finde ich einen guten Satz.
Mit nehmt euch ernst meine ich einfach, wenn ihr, manchmal ist ja auch so ein Ding dabei, dass die anderen sagen, ja, will ja nur Aufmerksamkeit oder dass man sogar selber denkt, vielleicht ist das jetzt einfach nur Aufmerksamkeit und so.
Ja.
Aber selbst wenn ihr sowas macht, um Aufmerksamkeit zu bekommen,
nehmt euch ernst.
Nehmt euch ernst und findet heraus, warum macht ihr das? Vielleicht werden da ja Grenzen permanent überschritten. Findet heraus, welche das sind und vielleicht kann man daran dann aktiv arbeiten. Und es gibt Telefonnummern, die man anrufen kann, auch so ein bisschen Online-Hilfe. Ich weiß, das ist nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist zumindest ein Weg, dass ihr ein bisschen die Hilfe in Anspruch nehmt.
Also es kommt natürlich immer darauf an, wen man dann da an der anderen Seite erwischt. Ich bin voll stolz, meine Mutter macht das jetzt.
Die ich finde es auch toll.
Fängt jetzt an, die macht Telefonseelsorge.
Ja.
Vielleicht erwischt ihr meine Mutter. Und dann könnt ihr mit ihr über ihren Vermieter und eure Suizidgedanken sprechen. Vielleicht hilft das. Würde ich euch sehr wünschen. Machen wir die Nummer in die Shownotes, oder?
Ja.
Haben wir wieder ein schweres Kapitel in der heutigen Folge.
Wie immer.
Das Outro, ich habe mir was überlegt.
Mhm.
Es ist weder zum Schreien lustig, noch tief, schwer und existenziell. Es ist philosophisch.
Okay.
Wir spielen was.
Okay.
Das Münchhausen-Trilemma. Schon mal gehört?
Mm-mm.
Dilemma ist das Hin- und Hergerissensein zwischen zwei Dingen, Trilemma zwischen drei Dingen. Ich werde jetzt etwas mit dir machen, was total das Grenzen austesten von Kindern ist. Wie Kinder Grenzen von ihren Eltern immer checken.
Okay.
Und du wirst dadurch bei einer von drei Schlusssituationen landen. Ich bin gespannt, bei welcher.
Okay.
Dann erkläre ich am Schluss, welche drei es sind. Okay, wir fangen an mit, es ist egal, welche Frage es ist. Ich frage dich was, was auch wieder mit dem Thema Limits zu tun hat. Und zwar, blockierst du Leute auf Social Media?
Nein.
Warum nicht?
Ich sehe da nicht so den Sinn für mich darin. Ich kann das super ausblenden. Also wenn ich jemanden nicht mehr interessant finde, gehe ich nicht mehr auf sein Profil. Ich blockiere nur, und das ist mir aber noch nicht passiert, würde ich aber machen, wenn ich attackiert werde und das nicht aufhört. Dann würde ich die Person blocken, damit sie nicht meinen Social Media voll spammt.
Warum?
Ja, weil es dann ein einfaches Tool ist, einfach auslöschen.
Warum?
Weil ich damit nichts zu tun haben möchte. Ich möchte daran nicht jeden Tag erinnert werden, dass mich jemand beleidigt.
Warum nicht?
Weil ich so bin, dass ich immer auf die Nachrichten, also ich gucke mir immer Nachrichten an.
Warum?
Das ist dieses scheiß Kinderding, ne?
Genau.
Die fragen immer so dahinter. Deswegen wäre ich keine gute Mutter, Matthias. Ich würde jetzt schon sagen, mach die Küche. Ich wäre wie meine Mutter. Das hat die mit mir gemacht.
Du findest wirklich im Münchhausen-Trilemma den vierten Ausweg?
Ja.
Nein, nein, nein. Wir machen weiter. Warum? Warum soll ich dann die Küche machen? Warum willst du nicht weiter darüber reden?
Ja, weil ich schon alles gesagt habe.
Warum?
Weil ich, hast du Bock auf Pizza?
Ablenkung, ja.
Ich habe richtig Lust auf Pizza.
Hätte ich auch. Okay, ich erzähle kurz, was die drei Auswege sind. Mhm. Alle drei sind unbefriedigend. Und auch das jetzt gerade war ultra unbefriedigend. Und das ist das Ding. Münchhausen heißt deswegen so, weil er sich ja an seinem eigenen Job, ist eine seiner Lügengeschichten, er hätte sich und sein Pferd an seinem eigenen Haar aus dem Sumpf gezogen.
Mhm.
Und das ist dieses Warum-Warum-Warum-Spiel. Irgendwann kommst du dahin, dass du dich an deinem, egal welche Frage, oft ist es halt die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist der Sinn des Lebens? Warum? 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 Oder warum ist der Himmel blau? Was auch immer. Und in dem Fall jetzt halt mit dem Blockieren auf Social Media. Wenn du immer wieder Warum-Warum-Warum fragst, gibt es drei Szenarien, in denen du landen kannst. Entweder landest du in einem Zirkelargument. Du begründest deine Gründe mit Dingen, die du bereits gesagt hast. A, weil B, B, weil A. Eine Möglichkeit für das zweite Szenario: Du stützt dich am Ende auf ein Axiom, etwas, das einfach feststeht, zum Beispiel ein Gott, weil Gott es so will. Fertig. Muss aber nicht Gott sein, kann auch sein, weil die Wissenschaft halt so ist, weil die Welt halt so ist, weil Atome so sind. Das ist auch unbefriedigend, aber halt das Ende. Du verlässt dich halt darauf. Und das dritte ist, finde ich, das allerunbefriedigendste, und in die Richtung ist es gerade gelaufen, als du angefangen hast abzubrechen und abzulenken auf wollen wir Pizza essen. Es geht einfach bis ins Unendliche immer noch eins zurück. Das ist das dritte. Das findet einfach kein Ende. Das ist das Münchhausen-Trilemma, in das uns Kinder mit ihrem Warum, Warum, Warum stürzen.
Nicht schlecht. Essen wir jetzt Pizza?
Jetzt gibt's Pizza. Abonniert unseren Podcast, gebt ihm 5 Sterne und schreibt uns Kommentare. Und jetzt, Iris, wir geben den Leuten genau an die Hand, wie sie uns schreiben sollen. Ne? Das haben wir ja angekündigt. Wir sagen jetzt hier unsere Limits, wie uns bitte kommentiert werden soll.
Also.
Schreibt bitte Folgendes. Couple Off hat mein Leben verändert. Ich liebe diesen Podcast und empfehle ihn gerne weiter.
Ach, schreibt, was ihr wollt.
Ja.
Und seid, weiß ich nicht, was ihr sein sollt. Ich bin fix und alle.
Nehmt euch ernst. Das ist doch ein gutes Schlusswort.
Ja. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.